Vater im Himmel, wir danken dir, dass du unsere Zuversicht und Stärke bist, auch in guten und leichten und freundlichen und Sonnenscheinzeiten und auch in den trüben, schweren Tagen des Lebens bist du wirklich der Inhalt unseres Lebens und unsere gegenwärtige Stärke. Wir freuen uns. Und wir bitten dich, dass du uns ganz besonders in diesen nächsten Minuten uns hilfst, dich zu begreifen noch mehr und auch mehr von dem Auftrag, in den du uns hineingestellt hast. In Jesu Namen. Amen. Ich darf Markus vorstellen. Er hat eigentlich als ergänzendes, sehr ermutigendes Zeugnis ein paar Worte, die passen zu dem, was wir in der letzten Stunde gehört haben.
Danke. Vor 10 Jahren auf der KFG, da wurde aus einem ganz bestimmten Grund für mich gebetet. Eigentlich wollte ich selbst auch gern zur KFG kommen, bin aber kurz vorher verunfallt und die Diagnose war inkomplette Querschnittlähmung. Das sah nicht so gut aus. Wenn man im Epheserbrief, in dem 3. Kapitel, die letzten Verse liest, dann ist da von einem Gott die Rede, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder auch erdenken mögen. Ich weiß oft nicht, wenn jemandem was passiert ist, wie ich den eigentlich trösten soll, wie ich dem beistehen kann. Aber was wir mindestens tun können, das ist, dass wir dafür beten. Und in diesem Vers, da wird das so schön ausgedrückt. Das ist ein Vers, der ist mir total wichtig geworden. Der hat mich die ganze Zeit begleitet. Und in diesen Tagen, als ich den Unfall hatte und in der Klinik war, auch als ihr hier, je nachdem, wer damals auch schon dabei war, gebetet habt, kam eine Psychologin zu mir in der Klinik. Ich habe das Gespräch nicht gesucht, aber sie hat das Gespräch gesucht. Ich war nicht in so ein Loch gefallen, wie das üblicherweise dann oft passiert. Und sie hat mich gefragt, Herr Graumann, was ist denn Ihre Methodik? Wie machen Sie das? Und sie wollte wissen, wie sie den anderen Patienten begegnen kann. Und dieser Vers, der liefert eigentlich die Antwort. Gott ist derjenige, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erdenken können und als wir erbitten können. Und ich denke, mindestens das ist das, was wir bei einer Konfrontation mit einer Situation des Leides tun können. Und ihr seht, ich kann heute laufen. Gott war besonders gnädig. Und das liegt nicht einfach an mir oder dass ich so besonders toll und heilig wäre. Und ich wusste es damals auch nicht in der Situation, einfach damit umzugehen. Das kann man vorher nicht üben. Aber das, was da geschieht, das ist, dass Gott wirkt.
Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Sehr ermutigend. In dieser Stunde befassen wir uns mit einem weiteren Thema. Und das ist das Thema der Verkündigung. Paulus in seiner Anweisung an die Ältesten in Milet, die Ältesten von Ephesus, die zusammengekommen waren in Milet, sagt in Vers 20, ab Vers 19, ich diente dem Herrn mit aller Demut unter vielen Tränen und Anfechtungen, die mir widerfuhren, durch die Nachstellungen der Juden und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündigt und euch gelehrt habe, öffentlich und in den Häusern. Also zunächst einmal in Bezug auf diese Aussage, die Wörter. Verkündigt, also einfach hinausgegeben, gesprochen und dann gelehrt. Und ich habe neulich, ganz interessanterweise, eine Auseinandersetzung von einem dieser zerstrittenen Gemeinden, die mir bekannt ist in den USA, die der Vorwurf kam von einigen aus der Gemeinde an den Pastor, du lehrst bloß, du machst die Bibel auf und sagst uns nur, was da steht im Text. Und ich habe gedacht, das ist eines der größten Komplimente, den ich je gehört habe. Das war vorwurfsvoll gemacht. Du sagst uns nur, was im Text steht. Und im Flugzeug, beim Herfliegen, weißt du, heutzutage haben wir allerlei Möglichkeiten digital. Und in meinem Telefon vielmehr, habe ich ein Bibelprogramm und ich lege meinen Finger auf ein Wort und gleich das Urtextwort wird entziffert. Die Definition und wo es überall gebraucht wird, das ganze Lexikon ist drin. Und so, wenn ich irgendwo bin bei einem Wort, ich möchte wissen, in welcher Form es ist im Urtext und was die genaue Bedeutung ist und wie es überall benutzt wurde. Und so drücke ich darauf, wir waren auf dem Weg eine Stunde vor Frankfurt-Landung und ich sitze da im Flugzeug und sehe das und denke, wow, das hat bedeutende Aussage für diese Geschwister in der Gemeinde, die streiten mit dem Pastor über Lehren und Predigen. Denn ihnen, du predigst nicht genug, du lehrst bloß. Und in der Übersetzung von diesem Wort Lehren ist das griechische Wort Didasko. Und die Übersetzung ist, es ist die Weitergabe von Informationen mit dem Ziel, den Hörer zu beeinflussen. Und er sagte, Roger, genau die entgegengesetzte Definition haben Sie von Lehre. Bei Ihnen ist Lehre die Weitergabe nur von Informationen. Und es ist interessant, der christliche Dienst hat mit einer Botschaft zu tun, hat mit Informationen zu tun, die wir kommunizieren dürfen, müssen, sollen und können. Der Herr gibt uns eine Anweisung, das zu tun. Er gibt uns aber auch, Halleluja, Vorbilder. Wir haben die Vorbilder von Jesus und die Vorbilder von diesem Paulus. Manches von seinem Vorbild will ich nicht unbedingt wiederholen. Eutychus hat auch erlebt, dass Paulus lange predigen kann und fiel vom Fenster und starb. Das möchte ich nicht haben. Aber ich bin dankbar, dass Paulus auch klar gemacht hat, dass man gut verkündigen kann, das Wort Gottes weitergeben kann. Und zwar so, dass die Hörer das die Gegenseite machen. Und in dieser Definition, in meinem Telefon, in dieser Definition von Didasko war auch eine Definition von dem Gegenwort Akouo, was akustisch, wir haben akustisch davon in Deutsch, das Wort bedeutet, zu hören mit dem Ziel des Verstehens, was auch dann zur Anwendung führt. Das heißt, weitergeben, sodass es beeinflusst, hören, dass es aufgenommen wird. Das ist das Senden und Empfangen von einer Botschaft. Und das ist der christliche Glaube, hängt mit dieser Botschaft zusammen. Ich sage öfters, das ist die größte Botschaft, die je menschliche Ohrtrommel bewegt hat. Die größte Botschaft. Und wir sollten natürlich diese große Botschaft so schmackhaft und so deutlich und so klar und so einladend wie möglich weitergeben. Und nicht eintönig und uninteressant und schlecht gesprochen, kaum verständlich. Sondern wir sollten es mit Leben, mit guter Übertragung weitergeben, so dass es der Botschaft entspricht in der Wichtigkeit. Paulus hat das getan und er sagte es hier in diesem Vers, ich habe es euch verkündigt und gelehrt, öffentlich und in den Häusern. Ich habe ein bisschen Sorge manchmal um manche in der neuen Generation, auch in der älteren Generation, die Verkündigung begrenzt haben auf das, was in dieser Form wie heute von der Kanzel passiert und alle hören zu. Paulus hat es, sagte er hier, öffentlich und in den Häusern. Und ich denke, im kleineren Kreis gibt es die Möglichkeit zum Gespräch. Ich habe diese Tage unterrichtet an der Bibelschule Brake. Und es waren 40 oder 50 in der Klasse. Das ist eine Riesenklasse für ein Gespräch. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Ich stelle Fragen und wir kommen ins Gespräch. Und ich möchte wissen, was Sie verstehen. Und ich möchte wissen, dass Sie begreifen. Das kann ich in unserem Fall nicht so sehr tun. Aber ich tue das leidenschaftlich gern, in Gespräch sein mit Studenten. Und wenn man das im kleineren Kreis macht, wie man in der Wohnung machen würde, weiß man ganz genau, ob verstanden wird, es können Fragen gestellt werden und es geht ins Persönliche. da ist der Einfluss stärker. Stell dir mal vor, der Apostel Paulus selber kommt zu dir in die Wohnung. Und ihr setzt euch hin und es ist der Apostel Paulus selber. Versuche dir das vorzustellen, wie es bei ihnen war im Herzen, als der Apostel Paulus bei ihnen in der Wohnung sitzt. Er weiß um die Verstärkung von seinem Einfluss, weil er bei ihnen in der Wohnung war. Der Pastor, der mich angeleitet hat, hat zu mir mehrfach gesagt, Roger, du kennst die Leute erst da, wo du bei ihnen in der Wohnung gewesen bist. Das ist ihr Palast. Und wenn du da hineingehst, du schaust dich herum, du siehst ihr Umfeld, du siehst, was ihnen wichtig ist. Das sind Gegenstände, das sind Bilder, das sind... Und stell mal Fragen, was bedeutet das und was bedeutet dies? Sodass sie merken, dass du Interesse in sie hast. Persönliches Interesse. Und das persönliche Interesse, gelernt eventuell durch Dinge, die man sieht in der Wohnung, kann man im Gespräch, Einzelgespräch, an der Tür oder irgendwo gestellt werden. Du, wie ist es mit dem Onkel, den du mir gezeigt hast in dem Foto? Wie geht's ihm? Damit sie wissen, man hat wirklich persönliches Interesse. Ich habe in diesen letzten Tagen von einem Pastor gehört, der gesagt hat, ich gehe nicht sehr gut mit Menschen um. Ich muss sagen, Geschwister, als ich den Satz hörte, habe ich gedacht, warum willst du im Dienst des Herrn sein? Der Dienst des Herrn ist Menschen, ist Umgang mit Menschen, ist die Fähigkeit, mit Menschen umzugehen. Und man kann lernen. Man kann viel lernen. Und wenn man weiß, man hat Schwierigkeiten im Umgang mit Menschen, dann flehe ich dich an zu beten, dass der Herr dir hilft, zu lernen, wie man mit ihnen umgeht. Und wenn es bedeutet, du hast einen Mentor, der mit dir an der Seite geht, der dir hilft, das zu tun, dann hol dir einen, der dir hilft, sodass du besser mit ihnen umgehen kannst. Und ich habe wunderbare Geschichten diesbezüglich. Und ich bin so dankbar für diese Möglichkeit, auch prägend zu wirken im Leben von Studenten. Und war oft bei ihnen auch in der Wohnung. Nicht nur in der Klasse und nicht nur auf dem Schulgelände, sondern bei ihnen in der Wohnung. Und habe auch ihre Freude und auch ihr Weinen miterlebt. Und bin froh darüber. Das ist die Prägung eines Lebens. Die Verkündigung geschieht öffentlich und in den Häusern. Und dann sagte er hier, an Juden und Griechen, frei von jeglicher Form von Vorurteilsdenken meiner Volksgruppe dem anderen gegenüber. Frei von jeglichem Rassismus. Alle von uns kämpfen damit, denke ich. Und ich durfte aufwachsen in einem besonderen Haus. Mein Vater war Postamtleiter und führte ein Lebensmittelgeschäft am Ort. Meine Mutter Schullehrerin. Und mein Papa war so super freundlich. Wenn es eine Skala gibt, hier ist introvertiert und das ist extrovertiert. Mein Papa war extrovertiert mal 6. Die Skala geht bis zum Boden hin bei meinem Papa. Und wo er war, er hat Leute angesprochen. Bei ihm im Lebensmittelgeschäft, der Lebensmittelgeschäftsraum war etwa so groß wie dieser Raum. Vielleicht nicht ganz, aber fast ganz so groß. Und Leute kommen durch die Tür. Hallo Freund Fred, hallo, wie geht's dir heute? Er ruft durch den Raum. Und kommt ein Verkäufer, er ruft gleich und begrüßt ihn. Er begrüßte alle. Unsere zwei ältesten Söhne wurden durch ein Geschenk von meinen Eltern geholt von Deutschland nach USA per Flugzeug. Sie waren, ich glaube, 8 und 10 oder 7 und 9, so in dem Dreh. Und meine Eltern haben gesagt, wir wollen sie zu uns fliegen für den Sommer, für 3 Wochen. Boah, kannst du dir denken, wie es den Jungs ging? Es war so ganz besonders. Und mein Vater hat sie überall hingenommen und hat sie, ist sehr, sehr stolz, das sind die Enkel von Deutschland, hat er immer gesagt. Das sind die Enkel, die in Deutschland, die live in Germany. Er war so stolz drüber. Und wo er hinkommt, er kannte alle Leute, die Verkäufer von Waren in seinem Geschäft und auch die Lieferanten und die Leute. Und weil er Postamtleiter war, kannte er alle 1000 Leute, die in der Gegend wohnten. Er kannte jeden Namen. Und sie kommen, das sind meine Enkel von Deutschland, von Germany. Und die Jungs haben immer geschmunzelt und gelacht, als er es vorgestellt hat. Und dann kam der Todestag meines Vaters. Unsere Familie war im Urlaub, es kam der Anruf. Ich sprach mit meiner Mutter, sie sagte, Roger, Papa ist eben gestorben, in der letzten Stunde. Und wir sprachen dann darüber, über das Kommen, über die Beerdigung und so weiter. Ich legte wieder auf und drehte mich um und sagte es den Kindern. Opa ist eben gestorben. Unser zweiter Sohn Phil, einer dieser zwei, der hingeflogen war von den Eltern, über London nach Seattle. Und dann meine Eltern haben sie in Seattle abgeholt für diese 3 Wochen. Die erste Bemerkung aus irgendeinem der Kinder kam von Phil, der sagte, das wird eine große Beerdigung sein. Er wusste von der Freundlichkeit von seinem Opa. Und ich sah zigtausendmal, mein Vater sagte mir, als ich einmal für ihn gearbeitet habe im Lebensmittelgeschäft, Roger, wenn sich die Tür auftut hier, und du stehst hier und du merkst, die Tür geht auf. Wende dich zur Tür und sag, hallo, sei du der Erste, der spricht. Sei der Erste. Ergreife die Initiative und sei der Erste, der spricht. Und das habe ich natürlich zigtausendmal gesehen, beobachtet an meinem Vater. Wenn er jemanden sieht, hallo, 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 war der Erste, der gerufen hat. Es war seine Art. Glaub mir es, oder ihr glaubt mir nicht, ich bin eher ein schüchterner Typ. Verglichen mit meinem Vater natürlich. Auf einer Skala von introvertiert, extrovertiert, ich tendiere ein bisschen auf der introvertierten Seite. Aber ich weiß, um des Evangeliums willen, muss ich aus meiner Gewohnheit, aus meiner Ruhe hinaussteigen und Menschen ansprechen. Es geht darum zu lernen. Ich tue es um Jesu willen, um des Evangeliums willen, um der Liebe willen zu verlorenen Menschen spreche ich sie an, aber ich habe natürlich ein fantastisches Vorbild gehabt an meinem Vater. Und als die Beerdigung war, in einem Dorf, 300 Seelendorf auf einem Indianerreservat, 500 Leute kamen zur Beerdigung. Und an dem Tag standen wir vor dem Haus, weil der Vater, wir haben gesagt, als Kinder, als Geschwister, Papa wäre vorm Haus gestanden und hätte die Leute begrüßt. Und so standen wir alle draußen und begrüßten die Leute. Einer kommt zu meiner Schwester und sagt, euer Vater hat unsere Hautfarbe nicht wahrgenommen. Dunkelhäutige, Mexikaner, Indianer, etwa ein Drittel meiner Klasse durch die ganze Schulzeit waren Mexikaner oder Indianer. Euer Vater hat unsere Hautfarbe überhaupt nicht wahrgenommen. Könnt ihr euch ahnen, wie stolz ich war, so einen Vater gehabt zu haben? An seinem Beerdigungstag meine Freude und meine Dankbarkeit für diesen Vater zu haben. Paulus sagte, frei. Frei von jeglicher Form von Rassismus. Die Juden, was war er vorher? Hebräer von Hebräern und ein Pharisäer und im Gesetz tadellos. Er stand im Judentum ganz oben und die Juden haben runtergeschaut. Wir dürfen mit den dreckigen Heiden nicht essen, weil sie falsch essen. Und jetzt Paulus geht zu den Heiden, zu den Nichtjuden. Gott änderte das Denken von diesem Pharisäer. Gott änderte ihn so sehr, dass er für alle Welt offen war. Er kann uns auch ändern. Es ist völlig verkehrt zu denken, mein Volk, meine Volksgruppe ist die beste. in irgendeiner Form zu konkurrieren gegen andere Christen, nur weil sie von dem Land oder mit der Hautfarbe versehen sind, sondern ganz offen zu sein für alle. Das ist ein Zeichen, ein Wahrzeichen von unserer Liebe für alle Menschen. Und der Inhalt, an wen, Juden und Griechen, der Inhalt, Glauben an den Herrn Jesus Christus zu bezeugen. Wer ist Jesus Christus? Die Identität von Jesus. Überall hat er versucht klarzumachen, er argumentierte von den Schriften, Jesus Christus ist der Messias. Gleich sofort nach der Wiedergeburt, er war überall zu sagen, Jesus Christus ist der Messias an den Juden. Und hat argumentiert, sodass sie glauben konnten, dass sie dieser Botschaft Vertrauen schenken konnten und neues Leben bekamen. Es ist eine Botschaft des Glaubens. Ich habe in einem Gespräch unlängst diese Worte gehört. Wenn so und so predigt, es sind nur moralische Verpflichtungen. Unsere Botschaft ist eine Person. Eine Person, zu dem wir eine persönliche Vertrauensbeziehung haben. Wir vertrauen dieser Person ganz, mit unserem ganzen Leben, mit unserer Habe, mit unserer Zukunft, mit allem, was wir sind, wir vertrauen dieser Person. Es ist eine Beziehung. Christentum ist nicht eine Religion, sondern die Beziehung zu einer Person. Wenn ich unter Schwarzen predigen würde, würde man sagen, ja, Amen, Roger. Also ich erwarte Begeisterung für diese Tatsache. Wir haben eine Person, mit der eine Beziehung besteht. Eine Liebesbeziehung. Eine lebhafte Liebesbeziehung. Und wir stehen mit diesem Herrn in einer Glaubensbeziehung. Wir glauben wirklich, dass er lebt. Und dann sagt er in Vers 24, da sagte er, ich habe nur eins vor mit diesem Leben. Mein Leben ist mir nicht teuer, sondern ich will meinen Dienst vollenden, den ich vom Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Geschwister, ich diente diese ganzen 28 Jahre an Grace College und Seminary. Grace, übersetzt auf Deutsch, heißt Gnade. Ich bin so dankbar für den Namen unserer Schule. Dort bin ich ausgebildet worden und unser Gemeindeverband heißt Grace Brethren Church, Gnade Brüdergemeinden. Ich bin dankbar für diese Herkunft und für die Betonung auf Gnade und komme in Stuttgart, im Stuttgarter Raum, in Baden-Württemberg, komme ich zu einem Jugendabend vom Württembergischen Brüderbund, eingeladen über sexuelle Reinheit zu sprechen bei den Jugendlichen. Etwa so viel wie hier, vielleicht ein paar hundert Leute. Der Raum war voll von Jugendlichen und 2 Stunden hatte ich. Und in der ersten Stunde habe ich viel gesprochen über die moralischen Verpflichtungen eines jungen Menschen vor Gott in Bezug auf die Geschlechtlichkeit. Der Einladende kam zu mir in der Pause. Und ich bin für diesen Abend ewig dankbar. Denn er sagte, Roger, es ist gut in der ersten Stunde, was du getan hast. Alle fühlen sich ja jetzt total schuldig. Vergiss nicht die Gnade. Geschwister, ich komme aus der Herkunft, der Prägung der Gnade und habe es vergessen. Und ab dem Abend habe ich das nie wieder vergessen. Und sagte in der zweiten Hälfte, es ist egal, junger Mann, junge Frau, es ist egal, was du getan hast. Es ist Vergebung bei Jesus. Manche Gemeinden in ihrer Verkündigung tun so, als ob Gott alle Sünden vergeben kann, als diese paar moralischen Vergehen. Die kann er nicht vergeben. So tun sie. Entschuldigung. Die Verkündigung der Bibel ist, Gott vergibt alles. Hör ich ein Amen? Gott vergibt alles, was wir getan haben. Und daher dürfen wir so wie Jesus mit der Frau am Brunnen umging, freundlich umgehen mit solchen, deren Leben wirklich im Eimer ist. Mit schrecklichster Vergangenheit. Gott vergibt. Es gibt ein Buch in deutscher Sprache, es heißt Christopher von Gerd Verlag. Und diesen Christopher haben wir an Grace gehabt als Redner in der Andacht. Ich habe ihn persönlich kennengelernt und habe das Buch auf Deutsch, Christopher. Christopher ist in Chicago aufgewachsen, Sohn von chinesischen Eltern, die in Taiwan gelebt haben und dann nach USA gezogen sind. Papa hat zweimal Doktorarbeit als Zahnarzt. Und Christopher ist in der Ausbildung, ungläubig. Christopher ist in der Ausbildung in Louisville, Kentucky, als Zahnarzt. Und kommt heim an einem Wochenende und kundet seine Eltern, ich bin homosexuell. Aller ungläubig. Aber die Mutter flog aus allen Wolken und wurde traurig und bitter. Er geht zurück nach Louisville, Kentucky. Die Mutter ist total verzweifelt, die eigene Ehe ist im Eimer. Und jetzt bekommt sie diese Nachricht, ich habe einen Sohn, der so ist. Und sie entschloss sich, das Leben zu nehmen. Aber sie sagte sich, bevor ich mir das Leben nehme, will ich mit Christopher sprechen. Aber bevor ich zu Christopher spreche, sie sagte mir persönlich, ich weiß es nicht, warum mir die Idee kam, ich sollte eigentlich mit einem Pastor sprechen. Komisch, nicht wahr? Sie gar keine Christin, aber ich gehe zu einem Pastor. Und sie ging und erzählte ihr Leid. Und der Pastor gab ihr ein Heft. In diesem Heft war das Evangelium dargestellt und irgendwie Umgang mit diesem Problem ihres Sohnes. Und sie geht heim und sie leert ihre Tasche. Sie kauft sich eine Fahrkarte, Einweg. Und der Schaffner sagte am Schalter, liebe Frau, für $3 mehr können Sie eine Rückfahrkarte kaufen. Und sie sagte mir, an dem Tag war mein Leben nicht einmal $3 wert. Ich kaufte eine Einwegkarte, denn ich wollte nach Louisville, um mich zu verabschieden von Christopher und dann mir das Leben nehmen. Und da war nichts mehr in der Tasche als nur dann dieses Heft. Sie setzt sich im Zug für die Stunden nach Louisville und sie sagt, was kann ich tun mit dieser Zeit? Und sie öffnet ihre Tasche und da ist dieses Heft drin. Und sie beginnt zu lesen. Und wie der Heilige Geist ist in seiner großen und totalen, gigantischen Fähigkeiten, er ergreift ihr Herz und sie wird Christ. Unterwegs im Zug nach Louisville. Und sie kommt rein zum Sohn. Was willst du? Er war geärgert, dass sie kam. Und der Geist Gottes hat sie so verwandelt in der kurzen Zeit. Sie kam an und sagte, Christopher, ich bin nur gekommen, um dir zu sagen, dass ich dich liebe. Und dann ging sie. Und sie wollte nicht nach Hause, blieb dann in Louisville für eine Zeit. Und da in dem Heft war eine Adresse und Telefonnummer. Sie rief dort an. Ich bin Christ geworden. Ich weiß nichts von Christentum. Ist jemand in Louisville, der mir helfen kann? Und die Leute sagten, wir sorgen dafür. Und sie hat eine Partnerin bekommen und wurde für einen Monat lang betreut. Erste Schritte der Jüngerschaft. Geht nach Chicago zurück als eine betende Frau. Hat dann ihr Haus eingerichtet. Oben haben sie eine Wohnung leerstehend. Und sie ging ins Bad. Da waren die gekachelten Wände. Und da hat sie diese Sticky Notes, also diese Klebernotizen, an die Wand gebracht. Das war ihre Gebetskammer. Und sie begann zu beten, Mann nicht gläubig. Sie kommt nach Hause, der Mann fällt auch aus allen Wolken. Jetzt habe ich eine gläubige Frau. Oh, was ist denn das? Nun, Christopher kam ins Gefängnis wegen Drogenmisshandel. Sein Leben ist auch voll im Eimer. Und wieder in der gigantischen Weisheit Gottes läuft er im Gefängnis am Mülleimer vorbei. Und schaut es an und sagt, mein Leben hat so viel Wert, wie alles, was im Mülleimer ist. Nur schaut ein bisschen näher und obendrauf ist ein Büchlein. Schaut näher hin, es ist ein Gideon-Testament. Holt es, geht aus in seine Zelle, beginnt zu lesen und kommt zum Glauben, Geschwister. Und dann spricht er mit dem Geistlichen im Gefängnis. Ich bin jetzt gläubig. Wie ist es mit meiner Sexualität? Und er gab ihm ein Heft, es war alles in Ordnung. Mach weiter, was du warst. Christopher hat die Bibel ganz gelesen, bis dahin eine ganze Bibel gehabt und las die ganze Bibel durch und sah von der Schrift her, dass es nicht Gottes Plan ist. Hat das Heft zurückgenommen zum Geistlichen in dem Gefängnis und wuchs und wuchs und wuchs im Herrn und kommt zum Ende von seiner Zeit im Gefängnis und ruft die Mutter an: Mutti, ich habe eine Zukunft in meinem Leben und ich denke, ich soll Gott dienen. Und die einzige Bibelschule, die ich kenne, ist Moody Bible Institute in Chicago. Kannst du mir die Bewerbungsunterlagen für Moody schicken? Mutti, ist das Telefon aus der Hand gefallen? Er kommt vom Gefängnis direkt zu Moody. Eine Woche später nach der Entlassung war er bei Moody. Und als die Studenten sprechen über das, was sie im Sommer gemacht haben, er spricht, ja, ich habe gearbeitet auf der Farm, ich war im Geschäft, ich war im Betrieb, ich war im Gefängnis. Er sagt, es war ganz ulkig. Und er macht Moody und da macht er Master's Degree und hat jetzt promoviert und ist jetzt Dozent an Moody. Ein Leben für Jesus, weil Jesus Menschen ändern kann. Auch solche Vergangenheit. Gott ist nicht begrenzt in seiner Fähigkeit. Juden und Griechen und es ist das Evangelium der Gnade Gottes. Halleluja. Und dann sagt er in Vers 27 den ganzen Ratschluss, auch die unangenehmen Stellen von Gottes Wort weitergeben. Den ganzen Ratschluss Gottes. Kommunikation ist aber nicht nur verbal gesprochene Information, sondern nonverbale, kommunizierte Information. Und nach der Forschung von Sprach- und Kommunikationswissenschaftlern ist etwa 80-90% aller Kommunikation nonverbal. 80-90%. Ich sage das in der Klasse. Und ich sagte in der Klasse, wir können nicht kommunizieren. Das ist keine gute Grammatik, das ist ein Doppelnegativ, aber wir können nicht kommunizieren. Wir kommunizieren die ganze Zeit. Und ich fragte mal in der Klasse, so, ich bin so bekleidet, was kommuniziert meine Kleidung? Ein Junge in der Klasse sitzt hinten. Und er streckt und er sagt, es kommuniziert, dass Sie alt sind. Alle Mädchen in der Klasse sagten, ich habe gelacht. Ich habe es verdient natürlich, ich habe mich geöffnet dafür. Und weißt du, alles kommuniziert. Unser Tonfall, der Blick, die Freude am Gesicht. Es kommuniziert, über was wir fragen. Und wie wir fragen. Und warum wir fragen. Es kommuniziert, dass wir überhaupt Interesse haben. Es kommuniziert, wenn wir eine Umarmung machen. Wenn wir eine Berührung machen. Es war einer in der Gemeinde in Stuttgart an einem Tag. Er kam, ich wusste, er hat Probleme mit seinem Vater. Er kam und ich habe meine Hand auf seine Schulter gelegt. Er saß und ich kam von hinten, habe meine Hand auf seine Schulter gelegt, mich niedergekniet vor ihm und fragte nach dem, wie es mit ihm geht, vor allem in der Beziehung zum Vater und sagte, dass ich mit ihm bete. 3 oder 4 Monate später sagte er mir, das wichtigste Ereignis in meinem vergangenen Jahr war der Sonntag, als du deine Hand auf meine Schulter gelegt hast und mich gefragt hast, wie es geht mit meinem Vater. Das wichtigste Ereignis in seinem ganzen Lebensjahr. Kostete 15 Sekunden. Geschwister, wir kommunizieren weit mehr, als wir wissen. Ein Telefonanruf kommuniziert. Wie viele hier, Hand hoch, wie viele hier haben einen Telefonanruf von einem Freund oder Freundin bekommen, gerade zu einem Moment, wo du es so dringend gebraucht hast? Zeig mal die Hand. Schau mal, viele können sagen, der Anruf war Gold wert. Viele haben eine Umarmung zum richtigen Zeitpunkt bekommen, das kommuniziert. Paulus weinte mit den Leuten. Eine Kommunikation von seiner Teilnahme an ihnen. Die Kommunikation der Botschaft von der Schrift geht aus dem Text in das Leben. Und hier spreche ich über was ich sehe in Nehemia 8. In Nehemia, Sie haben die Schriftrolle entdeckt in Nehemia. Und Sie haben gesagt, wir wollen die Bibel lesen. Und so sammelte sich das Volk. In Nehemia 8, Vers 7 ist eine ganze Liste von schwer auszusprechenden Namen von den Predigern von dem Tag. Sie alle nahmen teil daran, eine Gruppe von Predigern, Benarien, Jedaja und so wie sie alle hießen. Auf jeden Fall, es kommt diese ganze Liste zusammen und es steht da im Text, dass sie aufstanden und lasen den Text deutlich vor, dass das Volk es verstand. Das ist gute Verkündigung. Und jetzt möchte ich ein paar Steckenpferde reiten. Ein Steckenpferd, das ich habe, ist, dass manchmal, wenn Leute sprechen, sie beginnen einen Satz, so dass man es gut hören kann, und dann gegen Ende des Satzes. Und der nächste Satz kommt dann gegen Ende des Satzes. Und dann kommt der dritte Satz. Ich fuhr einen LKW kurz nach der Eheschließung meiner ersten Ehe, 1965. Und der Besitzer von der Firma, der dieses Fahrzeug hatte, hatte ein altes genommen und er hat Auspuff ohne Schalldämpfung gemacht. Und Auspuffrohr war hier so weit von meinem Kopf, so eine Armlänge von meinem Kopf, 140 Dezibel. Im Sommer offenes Fenster. Damals natürlich ohne Ohrschutz, weil man nicht daran dachte. Und 8 Stunden pro Tag, 140 Dezibel, haben die Bedeutung, dass ich heute Hörgeräte habe. Ich war neulich auf einem Vortrag, wo 1000 Leute zugegen waren. Ich war hinten und der Redner vorne. Ich habe versucht zu messen, wie viel ich überhaupt gehört habe. Ich schnappte hier ein Wort und da ein Wort und da ein Wort. Ich habe gedacht, er hat überhaupt keine Ahnung, wie notwendig es ist, dass er laut genug spricht. Und ihr merkt, dass ich laut spreche. Ich versuche das bewusst zu tun. Ich lernte das von einer Frau Günther in Möhringen, in Stuttgart. Eine 88-Jährige, die kaum hören konnte, die auch Hörgeräte hatte. Und sie sagte, wenn ich woanders hingehe, vor allem in die große Kirche, wo es viel halt, wenn sie sprechen, ja, sie sagte, ich kann kein Wort verstehen, ab und zu ein Wort. Und so habe ich gesagt, okay, Frau Günther, für Sie mache ich das so. Und dann habe ich, ich schalte die Verstärkung nicht aus, aber ich wollte versuchen zu zeigen, ich habe es so gemacht, sie war vielleicht 2 Meter von mir, wir waren in einem Raum 44 Quadratmeter, das ist etwa so groß wie diese Ecke hier vorne, und wir haben 80, 90 Leute in der Ecke gehabt, also in dem kleinen Raum. Und Frau Günther sitzt hier, 2 Meter von mir, und ich sprach etwa so laut in der Gruppe, ohne Lautstärke, ohne Verstärkung, so dass alle hören konnten, als wäre es eine Gruppe von 200. Und sie konnte jedes Wort hören. Und wenn zum Schluss der Predigt sie sagte, ich habe alle Wörter gehört und verstanden, da war ich beruhigt, war dankbar. Und jetzt versuche ich das auch den Studenten beizubringen. Pat, Park, kommt, brillant. Kernkraftphysiker, brillant. Kommt auf dem zweiten Bildungsweg, nachdem er ausgestiegen war aus der Kernkraft, kommt er und will sich ausbilden lassen und will predigen. Und ich merke, wenn er vorne steht, er spricht sehr langsam und ist nicht gut zu hören. Und habe gesagt, Pat, komm. Bring deine Frau mit und komm. Und sie kamen beide und wir gingen in den Andachtsraum, etwa so lang wie hier. Und ich sagte, ich nahm mein Digitalaufnahmegerät, setzte es hin auf den Boden. Stand vorne mit ihm und sagte, lies jetzt Psalm 23 vor. Der las es vor. Da habe ich vorgelesen. So wie ich jetzt spreche, ich las vor. Und dann haben wir abgespielt, was das Gerät aufgenommen hat hinten. Wo er gesprochen hat. Der Herr ist mein Hirte, wo ich gesprochen habe. Und so habe ich gesagt, jetzt mach es noch einmal. Und er macht es ein bisschen leiser. Er sagt, noch 2-mal lauter. Und dann macht er es noch einmal. Und er machte das, seine Frau wusste, und sie verstand da, sie hat gesagt, Walter, das ist sehr gut, was du mit ihm machst. Fünf Jahre später steht er im Gemeindedienst und kommt auf mich zu eines Tages und sagt, Roger, ich denke, du würdest dankbar sein. Ich habe Sonntag gepredigt und eine alte Frau kam und sagte, Pastor Park, ich konnte jedes Wort verstehen. Geschwister, was hat Paulus getan, wenn die Trompete, die Posaune einen unsicheren Ton gibt? Wie wollen wir wissen, wie wir in den Krieg ziehen, wenn wir nicht deutlich genug sprechen? Da ist keine Lehre. Das sind einzelne Wörter hier und da geschnappt. Und man geht auf und man denkt an die Suppe zum Mittag. Geschwister, es ist, die Verkündigung muss gehört werden deutlich. Und ich habe auch hierzulande gelernt von einem wunderbaren Freund, Roger, sprich Deutsch, nicht Englisch und nicht Jönglisch oder Deutsch-Denglisch oder so. Sprich Deutsch. Ich gebrauche keine englischen Wörter. Und so habe ich versucht, meine Sprache so zu verdeutschen, dass es total deutsch ist. Erst was in Respekt für die deutsche Sprache. Sie ist eine wunderbare Sprache. Ich mag Deutsch. Und meine Freunde sagen, magst du Deutsch? Ich sage, ja, ich mag Deutsch. Und zum Zweiten merke ich, es kommuniziert gut. Und die Hälfte der Leute verstehen. Die Hälfte vom Englischen nicht. Wie viel Mal habe ich gehört in deutschen Gottesdiensten oder Räumen, hier wird viel verenglischt und ich denke, hör auf damit, sodass man hier in Deutschland Deutsch spricht. Das ist auch sehr wichtig. Nun, noch etwas äußerst Wichtiges bei der Verkündigung. Meine Seelsorge informiert meine Verkündigung. Zigtausend Stunden, wortwörtlich, zigtausend Stunden zuhören. In der Seelsorge, Familienprobleme, Eheprobleme, Einsamkeit, geschlechtliche Not, Pornprobleme. Und wenn ich in der Vorbereitung sitze für eine Predigt, denke ich daran, ich habe hier 200 Leute vor mir. Die Statistik in den USA ist, dass etwa 60-70% aller Pastoren in dem letzten Monat Pornografie geschaut haben. Wenn man die aktuellen Probleme nicht anspricht, bleiben sie unterschwellig da, als wären sie nicht existent und als wären sie unproblematisch. Und wir müssen diese aktuellen Dinge ansprechen. Wir müssen sie ansprechen. Oh, ich habe eine ganze Reihe von Predigten gehalten in Norddeutschland einmal über die Ehe und Familie. Und eine liebe Frau, eine Witwe, kommt an die Tür und gibt mir die Hand zum Schluss. Und sie sagte, sie haben nichts für uns gebracht. Ich wollte sterben. Ich war so traurig, dass ich die Vereinsamten, die Alleinstehenden übersehen habe. Christopher Yuan, der Christopher, von dem ich sprach vorhin, hat ein Buch geschrieben und etliches gesagt öffentlich über Alleinstehende, nicht Verheiratete. Sie werden übersehen in der Gemeinde. Wenn du in der Vorbereitung stehst, denk an die Leute, die vor dir sein werden und versuche aktuell relevant zu sprechen. Wenn man nicht relevant spricht, mit der Zeit sagen die Leute, ich gehe nach Hause ohne was. Mir bringt es nichts, dort zu sitzen im Gottesdienst. Man spricht zwar über Gott, aber was hat das für eine Bedeutung für mein Leben? Was hat es für eine Bedeutung, dass Gott allmächtig ist? Gott ist allmächtig genug, um dein persönliches Problem mit der Pornografie zu bekämpfen und zu besiegen. Er ist fähig zu helfen. Halleluja. Und daher, man muss aus dem Schweigen kommen, man muss aus der Verstecktheit kommen mit den Lebensproblemen, indem man über diese Dinge anspricht. Ich merkte auch, manchmal ist weniger mehr. Manchmal ist weniger mehr. Manchmal ist es öfters, ist weniger mehr. Manchmal habe ich zu viele Bibelstellen genommen und zu wenig in der Auseinandersetzung mit dem Leben. Jesus sprach, wisst ihr das Verhältnis in der Bergpredigt zwischen Theorie, Theologie, Prinzip und Leben? 70-30, 30% Theologieprinzip und 70% die Lilien des Feldes und die Vögel des Himmels. Illustratives, sodass Leute begreifen, was gesagt wird. Sodass es lebensnahe ankommt, sodass Kinder nach Hause gehen können und sagen können, ich habe das begriffen. Und so hat Jesus lebensnahe gesprochen, aus dem Text in das Leben hineingesprochen, sodass Menschen wissen, was es bedeutet, die Bibel zu bejahen und nach der Bibel zu leben. Das bedeutet, dass wir auch danach leben, dass wir die Bibel lesen. Ich bekenne heute, am Anfang meines Dienstes in Stuttgart, weil mein Tagesprogramm überfüllt war, weit überfüllt. Das ist eine große Gefahr bei uns allen. Vor allem in unseren Breitengraden hier in der zivilisierten Welt. Wir haben so viele Möglichkeiten, dass wir zu oft Ja sagen. Und da habe ich zu oft Ja gesagt. Und ich kann mich erinnern, vor einer Predigt einmal gebetet zu haben, Herr, hilf, dass die Leute nicht sehen, wie leer ich bin. Ich schäme mich, das zu sagen. Heute, Halleluja, ist es nicht so. Ich musste vieles korrigieren. Aber es bedeutet, auch das Leben, wir sagten es vorhin, das Leben spricht, ob wir es glauben oder nicht. Ich bin so dankbar, so sehr, sehr dankbar, dass wenn wir es glauben und wenn wir danach leben und wenn wir es verkündigen, dann hören die Leute nicht nur akustisch mit den Ohren, sondern mit dem Herzen nehmen sie es auf und ihr Leben wird verändert. Halleluja! Kaum eine schönere Angelegenheit, als zu sehen, was Gott tut, wenn Menschen auf die Verkündigung des Wortes eine Lebensänderung erleben und sie kommen und sie bekunden Dankbarkeit. Und sie sagen, Gott hat mich geändert. Gott durch sein Wort hat mich geändert. Durch sein Wort gehört, durch sein Wort ausgelebt. Hauptsache, Gott bekommt die Ehre. Und ich sagte in der letzten Stunde, häufig, diese biblischen Prinzipien kommen zum Tragen am sichtbarsten in schweren Zeiten. Wir haben eine Kim Owens in der Gemeinde in Ohio. Kim hat Krebs. Sie war in Kalifornien vor vielleicht 8 Wochen zur Behandlung. Und montagabends in der Gemeinde haben wir eine extra gesonderte Gebetsstunde. Und etwas ganz Besonderes, also diese Art von Gebetsstunde ist mir äußerst ermutigend. Und so die Leiterin, die Person, die an dem Abend die Leitung hatte, sie hatte Kim angerufen vorher. Und preis den Herrn für Handys und preis den Herrn für einen Lautsprecher in Handy. Und sie sagte, Kim, können wir dich anrufen während der Gebetszeit und mit dir beten? Ich sagte, ja, gern. Und so hat sie es auf Lautsprecher geschaltet und Kim angerufen. Hallo, sagte Kim zu allen von uns. Sie war vor Monaten davor bei uns in der Gebetsstunde, wusste darum und war froh, dass wir anriefen. Und an dem Abend erzählte sie von einer ganz besonderen Begebenheit in Kalifornien, wo es ihr ganz, ganz schlecht ging. Und sie sagte zu uns allen an dem Abend, mein Gebetsanliegen ist, dass alle hier Jesus sehen in meiner Krankheit, dass Jesus gesehen wird in meiner Not. Und das hat uns alle ergriffen. Ihre Not ist groß, Jesus ist größer. Und sie ist jetzt nach Hause gekommen, nach Ohio, und war wieder im Krankenhaus, jetzt vor 2 Wochen. Und es war so schlimm, die Ärzte haben die Geräte abgeschaltet, haben die Familie bestellt, haben gesagt, sie ist im Sterben. Und die Frau lebt und wurde letzte Woche entlassen vom Krankenhaus. Die Ärzte kamen, nachdem sie sich wieder regenerierte, sie kamen ein Arzt nach dem anderen, sie wollten diese Wunderfrau sehen, was Gott getan hat. Und ihr Gebet ist immer, oh, dass Jesus gesehen, Kim Owens predigte. Laut und deutlich in der Notsituation von Jesus. Die Botschaft ist ganz deutlich und klar an alle Zuschauer und Zuhörer. Geschwister, wir haben die beste Botschaft der Welt. Die Packung, die Verpackung von dieser Botschaft darf die schönste und beste und attraktivste Verpackung sein, wie es nur gibt. Das ist die schönste Botschaft der Welt. Und so klar und deutlich, wie es nur möglich ist, diese Botschaft der Gnade Gottes, den ganzen Ratschluss Gottes, das Vertrauen auf Jesus, dass wir das verkündigen, bis der Herr uns heimberuft und uns klar macht, jetzt ist deine Aufgabe hier zu Ende. Solange das Herz pumpt, solange die Lungen mitmachen, will ich dieses wunderbare Wort Gottes verkündigen. Darf ich bitten, dass wir uns zum Schlussgebet erheben. Vater im Himmel, wir bitten dich um eine Erweckung der bibeltreuen Verkündigung in diesem Land. Wir bitten dich gemeinsam, dass du in jeder hier vertretenen Gemeinde ein neues Wirken deines Heiligen Geistes schenkst. Bei der Vorbereitung für die Verkündigung, bei der Darstellung der Verkündigung, bei der Verkündigung selbst, dass Menschen ergriffen werden neu von dieser Botschaft, dass die Verkündigung begleitet wird mit viel Gebet von Geschwistern, die unterstützen im Gebet. Und Herr, wir bitten, dass du das verkündigte Wort Gottes in offene Herzen und Ohren bringst. Wir leben in einer Zeit, wo so viele sich abgewendet haben von der Bibel und von Christen und von Christentum und von Christus, weil das Ganze ihnen völlig uninteressant zu sein scheint. Hilf, dass wir es leben, Herr, dass wir es begeistert ausleben. Dass wir attraktive Zeugen sind von dem Wandel mit Jesus. Dass unsere Worte und unsere Taten, unsere Erscheinung lautlos und mit Worten, dass wir verkündigen, dass wir deine Kinder sind, dass wir dir gehören. Stärke du uns mit neuem Mut, neue Zuversicht. Und wenn ich daran denke, wie oft Paulus gesagt hat, betet, dass ich meine Zunge, meinen Mund auftun kann mit Freimut, das Evangelium zu verkündigen. Ich will, dass das Wort an den Mann, an die Frau rankommt. Herr, hilf, dass wir so denken, dass dein Wort rausgeht. Gemeindedienst ist Verkündigung. Unsere Beziehungen zueinander verkündigen. Hilf, dass wir gereinigte, geheiligte, saubere, freundliche, liebevolle Beziehungen zueinander an den Tag legen, sodass Beobachter und Zuhörer merken, wie sehr wir uns gegenseitig lieben. Das verkündigt, Herr. Oh, wir bitten dich, schenke Erweckung in diesem Land. Dir zur Ehre. In Jesu Namen. Amen.